To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein. Rechte Literatur auseinandergenommen von Andy Eckert und Damian Arnold.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge unseres Podcasts To write to be true, zu rechts, um wahr zu sein. Wie jedes Mal ist mein wunderbarer Co-Host Damian Arnold anwesend.
Und es freut mich noch mehr, dass mein ebenso wunderbarer Co-Host Andy Eckert ebenfalls Teil dieser Episode sein wird, in der wir uns dem nächsten Interview zuwenden werden.
Dieses wird sich mit dem guten Heiner Lauterbach befassen, der von Nena Brockhaus und Franka Lehfeld, die dieses Buch, das wir in dieser Staffel besprechen möchten, für alle, die jetzt erst einschalten, Alte weise Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies, der in diesem Buch eben als der Exzessive, Heiner Lauterbach, beschrieben wird mit einem Zitat, das aus seinem Interview herausgegriffen worden ist, als Familie ist eine Wunde, die niemals heilt.
Familie ist eine Wunde, die niemals heilt. Das klingt nicht nur tiefgründig, sondern vor allen Dingen sehr toxisch. Und man muss sich ja fragen, wie es zu dieser Grundhaltung kommt. Das werden wir in diesem Interview erleben. Damit wir das erleben können, sei eine Content-Note ausgesprochen dazu, was das Ganze beinhalten wird, wie man es sich schon ein bisschen denken kann. Anhand des Titels und dieses Zitates wird es um Drogenkonsum und Drogenmissbrauch gehen und um Familienansichten, die, sagen wir einmal, schwierig sein können. Wir werden das dann auch entsprechend analysieren und kritisch auseinandernehmen. Das Interview wurde geführt von Nena Brockhaus, was insofern interessant ist, als dass sie auch den anderen Schauspieler im Buch interviewt hatte, nämlich Mario Adorf.
Ja.
Und eine weitere interessante Verbindung zum Mario Adorf-Interview tut sich auf, gleich in dem ersten in der Einleitung, die Nena Brockhaus macht, darin schreibt sie nämlich Folgendes. Bereits beim ersten E-Mail-Kontakt wird klar, er ist genau die richtige Wahl für alte, weise Männer. Während sich manch ein Mann ziert, ungarnt werden möchte oder sich schlicht Bedenkzeit erbittet, antwortet Lauterbach binnen 4 Stunden, ihr Versuch ist allemal lobenswert, dann mal los, Grüße, Heiner. Gibt es für einen der größten deutschen Stars eine lässigere Antwortmöglichkeit als diese? Unprätentiös, offen, ohne jede Scheu. Und ich finde es hierbei wirklich bemerkenswert, dass bei Mario Adorf noch so hervorgehoben wurde, wie bescheiden er umgeht mit seinen eigenen Leistungen, aber auch mit der Anfrage, die er zu dem Buch erhält, wo er sagt, ich möchte daran eigentlich gar nicht teilnehmen, weil ich mich selber nicht als weise wahrnehme. Mhm. Und Nena Brockhaus ihm sogar antwortet, ja, die, die sich selber als weise bezeichnen, sind es oftmals nicht. Und hierbei wird das Ganze eigentlich verkehrt, oder das ist ja auch damals schon in der Folge angesprochen, dass sie mit diesem Einschub, die, die sich selber als weise bezeichnen, sind es sehr oft nicht, dass sie damit eigentlich alle anderen Interviewpartner bewertet, unter anderem auch solche, die eben dann sehr enthusiastisch auf solche Anfragen antworten.
Und nicht nur, dass die Interviewpartner bewertet, sondern ja auch eigentlich das ganze Buch ad absurdum führt, mhm, in dem ihr sehr eben sagt, ja, also die, die das von sich selbst behaupten, sind es nicht. Und dann ja aber alle, die das danach tun, im Grunde ja, als eigentlich schon fast als Beweis anführt, dass dieses Buch nach der Einleitung hätte aufhören dürfen. Mhm. Du hast es schon rausgestellt, die ja. Verbindung zwischen den beiden, beide sind Schauspieler gewesen, mhm, beide werden von Nena Brockhaus sehr prominent genannt als die brauchen wir und genau die richtige Wahl. Der Unterschied ist ja aber, und das, ich möchte es noch, mhm, noch mal ein bisschen klarer machen, dass der eine sich umgarnen lassen, also nicht umgarnen lassen muss, das ist falsch ausgedrückt, dass einer, dass sie ihm sehr lange hinterhergerannt ist. Also das, mhm, schreibt sie selber. Sie fängt, glaube ich, an mit, man lernt
als Frau die erste Lektion, laufe niemals einem Mann hinterher, ich gebe es zu, ich tat es.
Genau, dass sie das so macht und hier Heiner Lauterbach, ja, ich wollte schon wieder Heiner Prima sagen, die letzte Folge sitzt tief.
Ja.
Übrigens, falls ihr die nicht gehört habt, die letzte Folge thematisiert Heiner Bremer, der als der Feminist
des Buches eingeführt wird. Ja.
Warum das nicht stimmt, hört ihr
in der Episode. Ja.
Der Exzessive wird eben damit herausgestellt, dass er gleich Ja sagt. Und das ist,
mhm, was ich auch schön finde in der Einleitung, ist ein weiterer Satz, den ich zu Unterhaltungszwecken hier einmal einbauen möchte. Die wichtigste Lektion, die bereits jeder Journalistenschüler lernt: der Journalist darf mit seinen Fragen nicht langweilen. Ich würde sagen, dass dieses Buch das genaue Gegenteil beweist. Der Journalist darf durchaus mit seinen Fragen langweilen und kann trotzdem erfolgreich sein. Gerade wenn man bedenkt, dass bestimmte Fragen ja immer wieder den gleichen Leuten gestellt werden und sie auch immer wieder ähnliche normierte Antworten darauf geben. Mhm. Stichwort Work-Life-Balance, Generationenkonflikt und so weiter.
Work-Life-Balance, Generationskonflikt, Familienbild, Arbeitsmoral, was bedeutet Leistung? Mhm. Also das zieht sich durch das gesamte Buch durch. Und eigentlich würde es reichen, zwei, maximal drei bestimmte Interviews zu lesen. Und dann hätte man eigentlich ein ganz gutes Gesamtbild des Buches. Also.
Ja, und es ist auch so, dass dieses Interview jetzt gerade nach Heiner Bremer und Stefan Aust noch mal ein bisschen distanzierter wirkt, weil nicht geduzt wird, sondern tatsächlich gesiezt. Und wir kommen auch gleich zu einer dieser ersten normierten Antworten.
Was sich übrigens durchzieht, also dieser Wechsel aus Duzen und Siezen.
Je nachdem, ob sie die Leute schon kennen und zu denen eine Verbindung haben.
Was zum Teil ja auch noch mal eingeordnet wird, also dass sie sich näher kennen aus verschiedensten Sachen.
Genau. Also Nina Brockhaus fragt: War die Nadel ihres inneren Kompasses immer nach vorne gerichtet? Die Nadel meines Kompasses hat im Laufe meines Lebens viel mitmachen müssen. Sie ist teilweise schon wild hin und her gesprungen, mit starken Ausschlägen in alle Richtungen, aber letztendlich, klar, geht's nach vorne. Wohin sonst?
Das ist wieder so eine tiefe Aussage.
Also dafür braucht es alte, weise Männer, damit wir diese Antwort bekommen, dass das Leben einfach irgendwie weitergeht und man sich innerhalb dessen zurechtfinden muss.
Ach so, aber Heiner Lauterbach ist ja kein alter, weiser Mann. Mhm. Also schreiben Sie ja selber. Also wenn ich da ganz noch kurz nochmal Nina Brockhaus zitieren darf: Wenn alte, weise Männer erscheinen, ist er zwar erst 69 Jahre alt, doch bereits 4 Wochen nach Veröffentlichung wird er seinen 70. Geburtstag feiern. Also, Damian, kann es unter Umständen sein, dass sowohl alte weise Männer als auch alte weiße Männer, worauf das Ganze ja eigentlich basiert, gar nichts mit dem wirklichen Alter zu tun hat, sondern mit so einer Lebenseinstellung?
Ja, und vor allen Dingen weiß ich jetzt nicht, warum 69 weniger alt sein soll als 70. Generell ist dieses Alter an Zahlen festmachen, ja, wie du schon auch gesagt hattest, überhaupt nicht zielführend, weil Lebenseinstellungen und so weiter müssen nicht daran gekoppelt sein, auch wenn wir natürlich sagen können, dass, wenn bestimmte Ideologien nicht aufgearbeitet werden, sie sich in bestimmten Lebensphasen dann doch immer in sehr ähnlichen Formen wieder niederschlagen. Das Exzessive spiegelt sich dann in der folgenden Frage wieder. Mhm. Wenn man auf die Berichterstattung über ihr Leben blickt, wirkt es, als hätten sie alles mitgenommen, nichts ausgelassen. Jede Facette des Lebens gelebt. Verspüren dennoch auch sie das Gefühl, etwas verpasst zu haben? Verpasst in dem Sinne habe ich ganz sicher nichts. Ich hätte alles in allem etwas weniger trinken können müssen. Dann hätte ich das Erlebte noch intensiver und klarer erleben können und hätte mehr davon gehabt. Wäre sicher nicht verkehrt gewesen, aber ich habe mich immer schwer getan im Leben, die richtigen Dosierungen für Dinge zu finden.
Und das ist jetzt der Mann, auf den wir jetzt hören sollen, weil er ist jetzt ein alter, weiser Mann. Mhm. Fairerweise möchte ich an der Stelle sagen, dass auch Menschen, die eben wie Heiner Lauterbach in ihrem Leben eben diese Exzessivität gelebt haben und das im Nachhinein jetzt schon noch einordnen können, als hätte vielleicht nicht gemusst, klingt tatsächlich gar nicht mal so unweise, ehrlich gesagt.
Man weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sein Lebensstil nun als erstrebenswert oder als kritisch zu betrachten hier dargestellt werden soll, weil dieser Rückblick, den er selber macht, dann wieder von einer Einordnung unterbrochen wird, die übrigens dafür sorgt, dass dieses kürzeste Interview des Buches dann eigentlich nur noch kürzer erscheint, weil es hauptsächlich dann aus so längeren Textblöcken von Nina Brockhaus selber besteht. Und darin sammelt sie dann Berichterstattung über Heiner Lauterbachs doch sehr exzessiven Lebensstil, auch in früheren Lebensphasen. Und das endet dann mit dem Satz: Nicht für jeden geht es so gut aus wie für Lauterbach. Manche überleben es nicht. Lauterbach ist einer, der den Absprung geschafft hat, bevor es zu spät war, bevor der Preis für die Exzesse das eigene Leben ist. Und da stellt sich die Frage, und ich will da jetzt gar nicht sagen, dass man da unbedingt den moralischen Zeigefinger hätte einbauen sollen oder so, aber stellt sich die Frage, worauf will das jetzt hinaus? Will man sagen, Exzess ist gut, wenn er in einem bestimmten Maß bleibt, oder ist Exzess nur gut bei Leuten, von denen man das erwartet, weil sie beispielsweise in einem künstlerischen Milieu unterwegs sind?
Oder in der Medienbranche, wo sie es ja eigentlich einordnen. Also bei ihm, die Medienbranche ist gefüllt mit Menschen, die über die Stränge schlagen. Also ich glaube, bei klar, künstlerischer Bereich hat ja immer dieses Bild von, auch das ist jetzt ein bisschen das Exzessive. Es gibt ja dieses Bild des Whisky-trinkenden Autoren, der abends irgendwie in seinem Studierzimmer dann noch irgendwie Faust schreibt. Ach nee, sorry, das war Wein.
Ja, aber man muss ja auch da fragen, was meint Exzess? Und sie schreibt das ja auch hier relativ explizit, indem sie sagt, er hat in alten Zeitungen etwas von einem Stempel. Fakt ist, er war ein Lebemann aus dem Bilderbuch. Alkoholexzesse, Knasterfahrungen, Dreiersex mit zwei Frauen, variable Vierer mit einem Freund. Nichts hat Lauterbach in seinem Leben ausgelassen. Hier steht, nichts hat Lauterbach in seinem Leben ausgelassen. Mir würden hier jetzt viele Erfahrungen einfallen, die dann doch noch mal sehr viel mehr Freude bringen oder lohnenswerter sind als das, was dort beschrieben wurde.
Innige Freundschaft, Verbundenheit, emotionale Nähe und gemeinsam geteilte Gefühle, nicht gemeinsam geteilter Drogenrausch.
Ja, und die Frage ist auch, brauchen wir Drogen oder brauchen wir in Anführungszeichen aufregendes Sexualleben, um wirklich exzessiv zu leben, also um Gefühle bis ins kleinste Detail auszukosten und so weiter. Aber das ist ja eine Sache, die auch hier wieder eben patriarchal genormt ist, weil man hier eben das hat, dass der Mann quasi immer die Kontrolle sowohl über den eigenen Körper aufs Spiel setzt, als auch die Kontrolle über andere Körper. Sowohl Alkohol ist ja immer ein Spiel mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Bewusstsein und so weiter, als auch dann eben so, was sie hier als wilde Sexgeschichten irgendwie beschreiben, ist ja dann ein Spiel mit dem eigenen und dem Körper von anderen. Und es misst, also der Exzess misst sich immer nur daran, wie sehr der Körper ausgereizt wird und an nichts anderem.
Ich wollte gerade schon sagen, es wäre, weil du das ja angesprochen hast, muss exzessives Leben auf die Art sein oder kann man nicht auch vielleicht auf eine andere Art und Weise radikal leben? Also einfach ohne selbstzerstörerisch zu sein, wirklich das Gefühl, lebendig zu sein, Freude. Also Sachen, die einem persönlich Freude bereiten, die einen erfüllen, die einen vielleicht weiterbringen. Und das meine ich jetzt nicht mal in irgendeinem unternehmerischen oder leistungsgeprägten Sinne, sondern einfach mich als Mensch, mich als fühlendes Wesen weiterzubringen. Ja. Also ich weiß, das ist auch nicht in jeder Situation möglich und es gibt sehr viele systemische Komponenten, die das oft verhindern, angefangen bei dem aktuellen Wirtschaftssystem, dem Patriarchat und was alles damit einhergeht. Aber das wäre doch viel anstrebenswerter als Alkoholexzesse.
Und was dem entgegengestellt wird, sind die Kalendersprüche und die Pseudo-Weisheiten. Aber leben wir nicht auch gerade von solchen Fehlern, von Tiefschlägen, Enttäuschungen? Bilden sie nicht das Fundament, auf dem sich dann das Glück aufbaut? Glück wird hier nur als Kontrast begriffen. Glück ist der Kontrast zu Fehlentscheidungen, zu Abstürzen. Und kann nur so existieren. Wir können, also ich will jetzt gar nicht die tiefe philosophische Debatte um Glück aufmachen.
Ob also
Glück
Aristoteles existiert würde so, hier wahrscheinlich was anderes sagen genau. wollen. Genau.
Viele würden da widersprechen aus unterschiedlichen Gründen und Richtungen. Aber warum versteht man das immer nur so, wenn es um sowas geht, weil das ist ja keine Einzelmeinung von Heiner Lauterbach. Wie schon gesagt, Kalendersprüche, das bedeutet, das Ganze ist irgendwie so auch schon normiert und wird von vielen anderen so wahrgenommen, dass Glück, dass man Glück erst erreicht, indem man quasi vielleicht auch so ein paar wilde Jahre hat. Das wird ja auch gerne dann immer so romantisiert und verbrämt. Ein paar wilde Jahre hat, in denen man sich richtig austobt und dadurch lernt man dann seinen festen Standpunkt im Leben zu finden, der dann als Glück bezeichnet wird und der natürlich meint, fester Beruf, Familie, ausgesorgt haben und ein guter Teil dieser Gesellschaft zu sein.
Ein Haus, ein Kind, ein Baum.
Quasi.
Ja, also Glück als Kontrast zu vielleicht Unglück begreifen ist das eine, aber es darauf zu fußen, dass ich Fehler begehe oder Fehler begangen habe. Das eine ist halt einfach ein Zeichen von Weiterentwicklung. Also ich habe einen Fehler gemacht, ich erkenne das an und vermeide in Zukunft Sachen, die ich nicht tun möchte. Aber sure, das ist ja, sollte nicht ja, die, das Fundament der Glückstheorie sein.
Und das wird dadurch unterstrichen, dass er auf die nächste Frage antwortet, also die nächste Frage ist, gibt es Momente, in denen Sie sich wünschen, nochmal 30 zu sein und wieder richtig feiern zu gehen? Da antwortet er, nein, die gibt es nicht. Ich bin allenfalls froh, nicht mehr 30 zu sein. Das heißt nicht, dass ich nicht sehr am Leben hänge und den damit verbundenen Respekt vor dem Tod habe oder eigentlich weniger vor dem Tod als vor dem Umstand, nicht mehr da zu sein. Andererseits möchte ich nicht noch einmal so jung sein und das alles vor mir haben. Klingt nach einem Widerspruch, entspricht aber meinen Gefühlen.
Ich finde, das klingt gar nicht nach einem Widerspruch.
Ja.
Also ich würde auch nicht wieder 14 sein wollen. Mhm. Ich möchte auch nicht wieder in der Schule sein. Nicht, dass ich da eine extrem schlechte Zeit gehabt hätte oder dass ich irgendwie nicht auch da Glücksmomente gehabt hätte. Aber ich möchte, also es ist sehr valide zu sagen, nicht mehr an einem früheren Punkt sein zu wollen, weil es geht doch in der Frage hier gerade nicht darum, also gut, Lena Brockhaus verbindet es damit, möchten sie nochmal 30 sein und wieder so exzessiv sein, aber auch da geht es ja nicht um das Alter, da geht es ja um diesen Lebenszustand. Ja. Möchtest du wieder das machen? Und das, da ist ja offenbar seine klare Antwort, nein. Und es spielt auf so eine kollektive Nostalgie an. Mhm. Früher war alles besser, war alles so viel einfacher und da war das nicht so stressig. Ja, nee, es war früher genauso stressig. Also es gibt doch diesen schönen Spruch, du wirst dir nochmal wünschen, diese Probleme von heute zu haben.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass die Probleme, die man jetzt hat, nicht stressig sind. Mhm. Aber natürlich finde ich meine Abi-Vorbereitungsphase mit dem Abstand, den ich jetzt dahin habe, so viel, also klar, ich würde da wieder zurückgehen. Also ist ein abgeschlossenes Ding. Danach hast du erstmal Sommer. Weißt du, natürlich weiß ich, was ich machen muss. Es liegt ja in der Natur der Sache, dass ich danach weiß, was ich tun muss. Und deswegen wird es ja einfacher.
Was jetzt interessant ist, ist, dass eine Frage gestellt wird, die beispielsweise bei Mario Adorf nicht gestellt wurde, sondern Mario Adorf selber die Antwort darauf ungefragt gegeben hat, nämlich die Frage nach dem Erfolg. Wir erinnern uns kurz an Mario Adorf zurück, der eigentlich nur nach Preisen gefragt wurde, die er bekommen hat und nach Kritiken, die er für seine Filme erhalten hat und der dann gesagt hat, dass ihm das alles nichts bedeutet, sondern es geht für ihn, ging für ihn immer darum, gute Arbeit zu leisten als Schauspieler. Nun wird Heiner Lauterbach gefragt, was ist für Sie persönlich Erfolg? Er antwortet, ich finde, da muss man unterscheiden zwischen privatem Erfolg und beruflichen. Unter privatem Erfolg verstehe ich ein Leben in einer intakten Familie, in einem warmen Freundeskreis. Mit Menschen, die für einen da sind und für die man selbst natürlich auch da ist. Unter beruflichem Erfolg verstehe ich, dass man zunächst einmal einen Beruf findet, der einen mit Leidenschaft ausfüllt, den man bedingungslos liebt und für den man lebt. Wenn man solch einen Beruf gefunden hat, ist man in meinen Augen schon beruflich erfolgreich. Zwei Dinge, die hier auffällig sind. Erstens, ich finde es spannend, dass er im Gegensatz zu den Autorinnen vorher zuallererst den privaten Erfolg bespricht, nämlich, dass es wichtig ist, zwischenmenschliche Bindungen aufzubauen. Wir können uns jetzt natürlich streiten, wie er das gewichtet, dass er zuerst intakte Familie nimmt und danach einen warmen Freundeskreis, aber das ist nun mal der Generation geschuldet.
Genau, das ist der Generation geschuldet. Und ich glaube, da würden auch sehr viele Menschen irgendwie, also so viele Menschen, wie du fragst, sie würden jeweils anders gewichten. Die einen sagen Familie, die andere sagen erstmal ein Umfeld haben.
Und generell, ich würde auch sagen, man sieht ja, wie viele Menschen geschädigt dadurch sind, nicht in einer intakten Familie aufgewachsen zu sein, beziehungsweise auch jetzt immer noch nicht von einer intakten Familie umgeben zu sein. Und deswegen kann ich diesen Wunsch danach auf jeden Fall verstehen.
Ja, nicht nur nicht von einer intakten Familie umgeben zu sein, das kann sich auch durch einen sehr harmonisches Umfeld ausgleichen. Also ich glaube, das Problem ist eher halt von einer nicht intakten Familie umgeben zu sein. Also dass man da als Kind und jugendliche Person gezwungen ist, weiter zu leben.
Ja, das meine ich ja auch.
Genau, ich wollte das nur einordnen. Also okay.
Wollte
nachfragen.
Genau, und danach spricht er über beruflichen Erfolg und auch da ist bemerkenswert, dass er nicht das mit irgendwie dem Verdienen von Geld verbindet. Wir dürfen uns davon aber nicht trügen lassen, weil viele Menschen würden jetzt hier sagen, ach, ist doch nett, dass er erst einmal davon spricht, dass es um die Leidenschaft für den Beruf geht. Ähnliches klingt ja auch in anderen Interviews an, aber was hierbei ja verschwiegen wird, ist die ökonomische Notwendigkeit, die hinter Arbeit steckt.
Richtig, und ich finde auch, wenn er sagt, man soll einen Beruf zu finden, den man liebt und für den man lebt, meiner Meinung nach ist das auch kein beruflicher Erfolg, sondern das ist halt auch erstmal ein persönlicher Erfolg. Mhm. Also wenn ich mein Innerstes, mein Ich-Gefühl mit etwas verbinden kann, das mir derart Spaß macht und mit dem ich eben diesem ökonomischen Drang Geld zu verdienen, diesem kapitalistischen Drang Geld zu verdienen, nachkommen kann, dann ist es erstmal persönlicher Erfolg. Beruflich kann man, denke ich, auch erfolgreich sein, ohne dass einem das gefällt.
Mhm. Na, das ist, wie schon gesagt, so halt so eine liberale Ideologie, mhm. dass man zunächst einmal einen Beruf findet, schreibt er. So als würden wir alle auf die Suche nach dem richtigen Job für uns gehen und vielleicht auch ein bisschen durchprobieren und am Ende irgendwas finden, was uns ausfüllt. Er verkennt damit aber, dass man arbeiten gehen muss, um zu leben.
Ja.
Weil man Geld verdienen muss, um seine eigene Existenz dadurch zu sichern. Und das alleine auch dadurch, dass im Kapitalismus sehr viele Berufe existieren, die gemacht werden müssen, auch wenn sie nicht erfüllend sind, monoton sind, anstrengend sind, und so weiter, dass die gemacht werden müssen, aus dem Zwang heraus, aus dem systemischen Zwang heraus, die eigene Existenz absichern zu müssen.
Richtig, also es ist ja ein unheimliches Privileg, einen Beruf zu machen, den man selber schön und angenehm findet und der vielleicht auch sehr, sehr schonend ist, um da jetzt vielleicht mal den Bogen zu spannen. Es ist ja sehr schön, wenn gewisse Bundeskanzler von mehr Arbeit träumen und von mehr Stunden in der Woche. Und meinetwegen haben BerufspolitikerInnen auch in ihren Sitzungswochen sehr lange Wochen. Aber man darf da nicht vergessen, das sind Sitzungswochen in klimatisierten Gebäuden. Mit sehr viel mehr Komfort als HandwerkerInnen das haben.
Ja,
deswegen,
wenn ich mir alleine vorstelle. Ohne,
also erstens, ja, Handwerk, also natürlich, HandwerkerInnen sein ist auch kann auch ein sehr erfüllender Beruf sein, wenn man das wirklich möchte, nicht irgendwie aus Sachen zu gezwungen wird. Aber er ist halt deutlich anstrengender auf eine andere Art und Weise.
Ja, vor allen Dingen, wir denken immer dabei zuerst an das Offensichtliche, an Leute in Anführungszeichen, die eher so sind wie du und ich. Was aber ständig vergessen wird, sind Arbeiten, die zwar eine hohe gesellschaftliche Notwendigkeit haben, aber keinen hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben.
In Putzkräfte zum Beispiel.
Putzkräfte. Oder wenn wir es aufs Handwerk beziehen, Arbeitskräfte auf dem Bau direkt. Also wo es ja auch riesige Probleme gibt in der Art und Weise, wie Arbeitsmigration dort geregelt ist. Wie dort Menschen ausgebeutet werden und wie ich will jetzt nicht das deutsche Gesetz affirmieren, auf gar keinen Fall, aber es wird ja auch da schon geltendes Recht umgangen, um Leute noch effektiver ausbeuten zu können.
Die ganzen GastarbeiterInnen, die Spargel hier stechen und also die basically die Lebensmittelindustrie hier hochhalten.
Ja, und das alles wird aber durch diese ideologische Verblendung negiert. Und das zeigt sich dann nochmal in einem anderen Satz, den er sagt, nämlich: Folglich habe ich meinem Erfolg nichts untergeordnet. Ich musste auf nichts verzichten. Good for him, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist nichts, worauf man auf andere schließen kann.
Ja.
Wir wenden uns anderen Fragestellungen zu. Wir kommen einmal wieder zurück zum exzessiven Lebensstil und was damit einhergeht, ist ja eine verstärkte Berichterstattung. Mhm. Braucht man für die Schauspielerei ein spannendes Privatleben, um zu den Großen seiner Zunft zu gehören? Geht das ohne Boulevardberichterstattung nicht?
Ich werde das ganz kurz beantworten, bevor er es tut.
Ja.
Doch. Also wirklich gute SchauspielerInnen brauchen nicht, also klar, man braucht auch Vitamin B, man muss bekannt sein, man muss irgendwie Publicity haben. Aber die müssen ja nicht alle 5 Minuten absichtlich durch die Boulevardpresse gehen. Großartige SchauspielerInnen und generell großartige KünstlerInnen erkennt man halt auch einfach an der Großartigkeit der Kunst. Wenn ich das etwas naiv ausdrücken darf. Ich weiß, es ist mehr als das, aber...
Ja, es ist ja aber auch so oder so nicht zu vermeiden, dass sich entsprechende Boulevardmedien an deine Fersen heften und auch selbst wenn du es was anderes möchtest, dann versuchen, dein Privatleben zur Öffentlichkeit zu machen.
Aber das ist ja nicht die Frage.
Ja, natürlich.
Die Frage ist, geht das ohne Boulevardberichterstattung nicht? Und da ist die Antwort
natürlich.
Doch.
Und diese, also man sieht ja auch, dass die Bild-Zeitung da immer mehr schwächelt beispielsweise und auch entsprechende Illustrierte, was auch ein bisschen damit zusammenhängt,
Dass die Bild-Zeitung, die ja. Bild-Zeitung schwächelt.
Nein, im Sinne der Berichterstattung über das Privatleben von Stars und
so weiter. Ja, klar, also das was ihren Kern ausmacht, dein Gossip ja. daran schwächelt.
Aber also die schwächeln ja auch so schon von Verkaufszahlen her und so weiter. Also die haben ja tatsächlich Probleme, was die Auflage angeht. Aber,
das tut mir jetzt aber leid.
Ja, mir auch. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die sozialen Medien dazu beigetragen haben, dass die Boulevardmedien einen schwierigeren Job haben und teilweise auch einen einfacheren, weil ihre Arbeit oftmals nur daraus bestehen kann, einfach nur Instagram-Profile quasi zu stalken und dann wiederzugeben, was in der Story passiert. Ja. Aber dieses investigative, in Anführungszeichen, Leuten hinterherrennen, durch Vorhänge hindurch fotografieren und so weiter, das ist ja oftmals gar nicht mehr notwendig, weil Stars sich selber im Internet ausstellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht trotzdem noch passiert.
Ich würde
es ablehnen. Und es gibt da ja schlimmste Fälle. Ich will damit nur sagen, dass sich das dadurch ein bisschen geändert. Aber
kommen Social wir mal Media zu ist generell schlimm für jede Art der seriösen oder unseriösen Berichterstattung.
Kommen wir aber zu seiner Antwort.
Ah ja.
Er sagt, ich säume das Pferd mal von hinten auf und behaupte, das geht nicht nur ohne Boulevardberichterstattung, sondern ist sogar viel besser ohne sie. Die Boulevardberichterstattung ist eher hinderlich in der kritischen Beobachtung eines Schauspielers. Sie trägt zwar zu dessen Bekanntheit bei, aber niemals zu seiner Reputation. In der artifiziellen Beurteilung eines Schauspielers ist sein Erscheinen etwa in der Bild eigentlich schon mit seinem Todesurteil gleichzusetzen. Viel erlebt zu haben ist sicherlich förderlich für eine gute Performance. Es ist aber nicht unerlässlich.
Mic drop.
Ich finde es einfach toll, dass er hier von einer Springer-Journalistin interviewt wird und er sagt ihr ganz klar, dass er...
In der Bild aufzutauchen sei eigentlich mit einem Todesurteil gleichzusetzen.
Also er sagt jetzt natürlich nicht, ich verachte die Bild-Zeitung dafür oder so, aber er sagt, dass die Bild-Zeitung mit ihrer Berichterstattung Schauspielern nicht hilft. So,
ja.
Und also er benennt klar einen Fakt. Vermutlich ist es dadurch, weil es so freundlich verpackt ist, nimmt sie das auch nicht so als Diss wahr, aber es ist schön, dass er da trotzdem so ehrlich damit umgeht.
Mhm.
Wir kommen jetzt zu dem Bereich Familie. Wir hatten ja vorhin schon das einleitende Zitat angesprochen.
Genau.
Und das folgt auf folgende Frage. Wonach Sie in jedem Interview gefragt werden, ist Ihre Familie. Seit über 20 Jahren führen Sie mit Ihrer Frau Victoria und den Kindern ein skandalfreies Leben. Ihr Sohn Oscar, der aus Ihrer Ehe mit der Schauspielerin Katja Flint stammt, hat einst über Ihre Ehefrau Victoria gesagt, ich bin eigentlich sehr froh, dass mein Vater einen so herzlichen Menschen gefunden, mit ihr sein neues Leben angefangen und zwei zuckersüße Kinder hat. Patchwork gilt in der Gesellschaft als schwierig. Wie haben Sie es geschafft, dass sich alle so gut verstehen?
Familie ist eine Wunde, die niemals heilt. Das ist eine Zeile aus einem Film, den ich vor einiger Zeit gedreht habe. Fand ich ganz schön und passend. Wir leben in keiner Patchwork-Familie. Ein-, zweimal im Jahr kommen wir alle zusammen. Das würde ich nicht als Patchwork bezeichnen. Also, keine Familie.
Ja, wir können uns da jetzt über Definitionen
streiten. Ja, das ist zynisch, aber...
Ich komme mir hier bei dem Buch auch vor wie ein unfreiwilliger Voyeur. Ich möchte eigentlich gar nicht so stark über das Privatleben dieser Leute urteilen, auch wenn sie es ja immer so schön vor mir ausbreiten. Wir hatten das ja schon bei Stefan Aust, der eigentlich mit großem Stolz über seine dysfunktionale Vaterrolle berichtet hat.
Ey, er war irgendwann für seine Kinder da.
Und er hat Nudeln für sie auf dem Hof gekocht.
Ja, und hat dann die Texte auf dem Hof korrigiert, nachdem man sie zugefaxt hat. Und
war wenigstens nicht in Hamburg. Ja,
aber ja.
Ich komme mir immer vor, als würde ich hier etwas lesen, was eigentlich gar nicht für mich bestimmt ist. Deswegen,
du bist auch nicht die Zielgruppe, Damian.
Ja, ich möchte da auch gar nicht mir eigentlich so ein großes Urteil erlauben, aber es wird ja in einen Rahmen gesetzt, aus dem man etwas lernen soll und deswegen muss das besprochen werden. Familie ist eine Wunde, die niemals heilt. Das mag in einem Film erstmal melodramatisch klingen.
Mhm. Und es kommt auch ein bisschen auf den Film drauf an, ja, was da passiert natürlich. Und was die Kontexte sind.
Aber muss, was da nicht die Frage gestellt wird, ist, muss Familie eine Wunde sein? Man könnte jetzt auch interpretieren, von wegen Familie bedarf immer Arbeit, wie eine nicht heilende Wunde. Aber warum überhaupt diese negative Assoziation mit Familie? Dass das sei wie eine Wunde, etwas, was einem Schmerzen zufügt, was da in einem reingerissen wird, was dann eben nicht verheilt, sondern immer die Arbeit braucht, eben, versorgt
also zu werden. Also die Metapher von diesem Progress, diesem immer fortwährend, könnte man auch anders machen. keine Ahnung, Familie ist ein Blumenbeet, das man immer wieder pflegen muss. Mhm. Also immer wieder oder immer wieder bewässern muss, immer wieder, wo man immer wieder sich in den Garten setzt und sich mal damit beschäftigt. Mhm. Also da hätte man ja auch sagen können.
Ja, oder überhaupt, dass das immer so herausgegriffen wird, dass es ein Akteur ist, weil Familie ist ja etwas, was gemeinsam geschaffen wird, wenn es funktional sein soll, wo ja alle sich irgendwie dann daran beteiligen. Sie schreibt dann in ihrem Einschub, den sie danach macht, denn die Wahrheit ist doch, das Scheitern einer Ehe ist am Ende ein Versagen und Kinder von verschiedenen Frauen zu haben, ist nie einfach, weder für die Kinder noch für einen selbst.
Also vielleicht für die verschiedenen Frauen auch nicht.
Ja, ich finde es auch toll, dass das so ausgeklammert wird. Dass hier wirklich die Vaterfigur, natürlich, es ist im Kontext dieses Interviews, aber es wird die Vaterfigur in den Mittelpunkt gestellt. Was hat der nur damit auszuhalten und die Kinder? Aber wie geht es eigentlich den Frauen
dabei? Und dann geht es aber auch weiter. Also ich schreibe, als Scheidungskind fehlt immer irgendetwas. Es ist eine Wunde, die ihm niemals heilt. Geschenkt kann man vielleicht sagen, jetzt hier bei Scheidungskind, ja, da ist irgendwie, da ist was Schmerzhaftes. Da ist die Realität der Familie, die man vorher hatte, des Umfelds zerbricht. Da kann man diese Metapher vielleicht anwenden. Oder würdest du das anders sehen?
Das würde ich anders sehen.
Okay,
Vor allen Dingen schreibt sie danach noch, die perfekte Patchwork-Familie existiert nur im Märchen und selbst da gibt es die böse Stiefmutter. Es muss wirklich nicht so sein. Und ich will auch da wieder nicht zu groß anekdotische Evidenz aufgreifen, aber ich kenne auch aus meinem eigenen Umfeld super viele Familien, bei denen es Scheidungsfälle gab oder wo ein Partner ein Kind aus einer anderen Ehe schon mit eingebracht hat oder irgendwie sowas. Ja?
Damian, keine Frage. Auch also geschiedene Familien und Patrick-Familien können ein sehr harmonisches und funktionelles Leben haben. Ich wollte ausdrücken, dass es für das Kind, wenn du keine 9 oder 10 bist und plötzlich ändert sich die komplette Realität, ist das schon mal schmerzhaft. Also da würde ich aber auch nicht sagen, dass niemals heilt, sondern es tut halt erstmal weh.
Es tut erstmal weh und vor allen Dingen ist es ja eine Konfrontation mit einer Realität, die du so oder so irgendwann hättest.
Ja.
Nämlich die Konfrontation mit der Erkenntnis, dass Menschen A, komplexe Wesen sind, mit eigenen Wünschen und Vorstellungen, die sich auch ändern können. Und B, dass Beziehungen nicht in Stein gemeißelt sind, sondern auch ein Prozess sind.
Ja.
Und das ist natürlich erst einmal schwer zu fassen für ein Kind. Aber das ist nichts, was man nicht durch A, vernünftiges Handeln der Eltern und B, entsprechende Begleitung des Kindes und auch, wenn das Ganze gütlich passiert, also die Trennung und so weiter und wie danach das Leben des Kindes organisiert wird, das ist nichts, was nicht gut mit einem Kind zusammen aufgearbeitet werden kann. Und wie schon gesagt, wenn du die Erfahrung nicht als Scheidungskind machst, dann wird irgendwann durch ein anderes Erlebnis diese Erfahrung kommen.
Ja, selbstverständlich. Leben bedeutet Schmerz. Nicht ausschließlich, aber Schmerz ist auch
ein Teil davon. Ich würde deswegen dieses, es ist eine Wunde, die niemals heilt, ich würde das nicht unterstreichen wollen. Ich würde da nicht mitgehen wollen.
Dieses niemals heilt würde ich auch nicht nehmen.
Das ist ja eigentlich ein Fatalismus, den wir hier erleben, dass gesagt wird, eine Scheidung muss immer schrecklich sein. Und sie muss immer mit schlimmen Konsequenzen einhergehen. Dabei ist es ja eigentlich gut, dass Beziehungen, die so nicht mehr funktionieren, erst einmal vielleicht auch auf Abstand gehen können und im Endeffekt geschieden werden oder getrennt werden, weil das ja dann durchaus auch besser ist, als in einer nicht funktionierenden Beziehung weiterzuleben, die dann möglicherweise für noch mehr offene Wunden sorgt, die niemals heilen.
Absolut.
Kommen wir mal weiter. Es wird jetzt danach gefragt, und wir kommen jetzt in den künstlerischen Bereich, es wird danach gefragt, welche Rollen Heiner Lauterbach am liebsten gespielt hat, ob er vielleicht sogar sein Herz an eine Rolle verloren hat. Und er antwortet, die gibt es in der Tat. Und zwar ist es die Titelrolle des Gangster-Dramas Harms, das ich zusammen mit meinem Freund Niki Müller schön auch produziert habe. Dieser Harms ist ein Gangster, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist und sich prompt wieder in Schwierigkeiten bringt. Ein Gestrandeter. Einer aus dem Unterbauch der Gesellschaft. Und doch trägt er Charaktereigenschaften in sich wie Stolz, Ehre, Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, von denen man sich wünschen würde, sie auch im Handeln unserer Politiker wiederzuerkennen. Ein wunderbarer Film, den ich jedem ans Herz lege. Erst einmal, ich finde es toll, dass seine erste Schlussfolgerung ist, nicht diese Charaktereigenschaften bei sich selber wiederzuerkennen, sondern bei Politikern. Und dann auch dieser Glaube daran, dass Politik einen deswegen enttäuschen würde, weil die Politiker über die falschen Charaktereigenschaften verfügen würden.
Da sind wir wieder in der Tugendlehre.
Ja, es ist so ein Blödsinn, der einem hier erzählt wird. Und warum glauben Menschen, also sowohl die Leute, die das lesen, als auch die Journalistinnen, die diese Interviews führen, warum glaubt man, dass eine Person wie ein Schauspieler, der irgendwie berühmt ist, in der Öffentlichkeit steht, jetzt eine besonders kompetente Meinung zu gesellschaftspolitischen Themen hätte?
Das zieht sich ja so toll durch, wirklich jedes Thema. Kaum hat die Person einen Doktortitel, muss diese Person, oder nicht mal das, also kaum hat diese Person einen Doktortitel und äußert sich mal öffentlich, ist Schauspielerin oder generell Künstlerin, kaum, dass es passiert, wäre diese Person zu allem gefragt, InfluencerInnen ja auch. Die ja, was ich ja auch so schwierig finde, dass InfluencerInnen gezwungen werden, basically von ihrer Community zu allem sich zu äußern. Also ja, bitte seid nicht unpolitisch, aber wenn sie keinen politischen Content machen, die sind halt nicht zu allem informiert und das müssen sie ja auch nicht sein.
Selbst wenn sie politischen Content machen, musst du nicht zu allem etwas sagen, wenn du dazu dir noch keine umfangreiche oder fundierte Meinung gebildet hast.
Und gerade so, was dann aber den Bereich von, ich sage jetzt mal wirklich, der Presse angeht und dem medialen Sektor, wo man irgendwie so Gesprächsrunden führt, werden Menschen irgendwie zu Dingen gefragt, wo sie de facto also keine Expertise haben.
Ja.
Ich finde es fantastisch, wie PhysikerInnen, ich liebe das auch gerade NaturwissenschaftlerInnen, so zu im Grunde allem auch gesellschaftswissenschaftlichen und politischem und sozialwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen, egal zu was gefragt werden, anstatt halt einfach mal zu schauen, was so dieses Spektrum an ExpertInnen noch hergibt. Oder am aktuellsten der ganze das ganze Drama um den Wahl vom Timmendorfer Strand. Ja. Ich verweigere mich, einen dieser Spitznamen zu nutzen.
Ja.
Wo einfach ein Mob diktiert hat, was jetzt passiert, anstatt einfach mal auf ExpertInnen zu hören.
Ja, aber es geht hier ja nicht nur um Expertise, sondern vor allen Dingen um das Identifikationspotenzial eines Schauspielers. Denn was verbinden Menschen mit einem Schauspieler?
Die Rolle vielleicht?
Seine Rollen. Und B, sein Auftreten in der Öffentlichkeit, ob er sympathisch in Interviews ist und was man eben weiß, so aus der Boulevardpresse hier, exzessiver Lebensstil und so weiter, dazu blicken ja auch Menschen irgendwie auf, können sich damit identifizieren, träumen vielleicht selber einmal, so gelebt zu haben oder so zu leben wie er. Und es geht einfach nur immer um dieses Trugbild, ja, was man von einem Schauspieler hat. Und darauf projiziert man dann solche Allerweltsantworten, denn so eine Aussage wie Stolz, Ehre, Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, da wünsche ich mir, das in Politikern wieder zu erkennen, die kannst du zu jeder Zeit treffen und jederzeit werden dir sehr viele Menschen zustimmen.
Ja, und dieses Bild von, oh, ich möchte genauso exzessiv leben wie der oder die Schauspielerin, basiert ja auch immer auf so einer Verklärung und so einem Missverständnis, was das eigentlich bedeutet. Also was man dem eigenen Körper zusetzt, die Gefahren, die man sich aussetzt, die ja auch Heiner Lauterbach klar benennt, zu sagen, so, ja, für mich ist es gut ausgegangen, aber nicht für alle, das verklärt das ja. Und vor allem auch, dass es nicht immer ist, Dreh, dann Großparty, am nächsten Tag Dreh, wie viel Arbeit dazwischen ist, passieren muss, die du halt entweder mit Kater machst oder nicht. Und dann bist du halt auch einfach irgendwann keine gefragte Person mehr. Wenn du nämlich nur noch exzessiv lebst. Also diese Verklärung finde ich auch immer super komisch.
Apropos Verklärung der eigenen privilegierten Position in der nächsten Frage, wird gefragt, hatten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Ihrer beruflichen Karriere Angst, es nicht zu schaffen, nicht von der Schauspielerei leben zu können? Naja, Angst ist kein guter Ratgeber. Ich sage meinen Kindern immer, geht wachsam durch die Welt, aber nicht ängstlich.
Ja, könnte auch doch in meinem Kalender morgen früh stehen.
Ja, geht wachsam durch die Welt, aber nicht ängstlich. Das liest sich halt genauso wie die vorherigen Vorwürfe an die Generation Maybe. Dass man sagt, ja, die Generationen sind so unentschlossen, die Jüngeren. Einfach mal keine Angst haben. Einfach sich mal was trauen und dann klappt das schon. Das ist das haben wir auch schon bei Mario Adorf angesprochen, immer sehr einfach zu sagen, wenn man es geschafft hat.
Ja, also kann ich nur zustimmen an der Stelle.
Und wo wir ihm auch zustimmen können, und das wird wirklich interessant, wird dann
also
auch...
Also ich wollte erstmal dir zustimmen.
Ah, natürlich. Ja, aber...
Keine falschen Zustimmungsfälle.
Wir können ihm zustimmen, und das wird jetzt sehr lustig, auf der kommenden Seite wird er nämlich gefragt, blicken wir einmal auf die Lage in Deutschland.
Oh je.
Früher war alles besser, heißt es immer so schön.
Ja, das hatten wir gerade schon mal mit der Nostalgie, ne?
Aber gibt es Dinge, die früher wirklich besser waren?
Oh ja, da kann
man... Und ich finde es auch schön... Wir haben wieder so eine sehr suggestive Fragestellung. Wir wissen, was sie eigentlich wollen, aufgrund der ersten Kapitel hier mit Lage der Nation und so weiter. Wir wissen, worauf sie eigentlich hinaus wollen, was sie sich für eine Antwort erhoffen.
Und man kennt ja auch ihre medialen Auftritte. Also man kennt ja auch, wofür sie journalistisch steht und wo ihre Meinung sind. Das hat man ja im Hinterkopf ein bisschen.
Und er macht jetzt etwas, was dafür sorgt, dass die Frage dann nicht vertieft wird. Ähnlich wie wir das auch schon bei Mario Adorf hatten. Er zeigt hier quasi eine Grenze auf, wo er sagt, so sehe ich das. Und sie vertieft das dann nicht, weil sie merkt, da geht es nicht mehr weiter in diese Richtung. Er sagt, von der Überbevölkerung, unseren Umweltproblemen und Social Media einmal abgesehen, war früher, glaube ich, nicht allzu viel besser. Und ebenfalls von diesen Dingen abgesehen, leben wir in einem tollen Zeitalter. Die medizinische Betreuung, die Möglichkeit dank Anästhesie und so weiter, uns geht schon gut. Leider nur in einer Handvoll Ländern. Das ist das Problem, das gilt es zu lösen, und zwar flugs. Ich möchte auch diese Aussage einmal aufteilen. Erst einmal Überbevölkerung, ganz kritisch, dass das hier genannt wird.
Ja.
Wir können uns auch da, weil es knüpft eigentlich sich an den anderen Punkt an, nämlich eine Handvoll Länder. Das Problem Überbevölkerung,
das ist erinnert mich so ein bisschen,
global halt kein Problem.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mit Scrooge. Der ja gefragt wird, ob er bitte was spenden möchte, weil er sei ja wohlhabend genug und den Menschen geht es einfach schlecht, die Sozialsysteme existieren nicht. Und er antwortet ja dann darauf mit, gibt es keine Gefängnisse, keine Armenhäuser? Ja doch, die gibt es schon noch. Dann sollen die Leute halt dahin gehen. So, viele Leute würden eher sterben. Und er ja dann auch damit, also das jetzt grob wiedergeben, ich maße mir nicht an, Charles Dickens frei zitieren zu können, je nach Übersetzung auch.
Mindert das nicht den Bevölkerungsüberschuss?
Genau. Und er ja dann erst für alle, die es weder gelesen noch gesehen haben oder irgendwie konsumiert haben, kann ich ganz groß empfehlen, die Weihnachtsgeschichte Der Weihnachtsabend oder im Englischen The Christmas Carol. Beim zweiten Geist, der diesjährigen Weihnacht, wo er dann bei Tiny Tim sitzt und der Geist ihm offenbart, ja, also wenn die Schatten der Zukunft sich nicht ändern, wird Tiny Tim nicht überleben und er dann so geschockt ist und dann damit konfrontiert wird, ja, was meinst du denn mit Überbevölkerung? Also es ist...
Verringert das nicht den Bevölkerungsüberschuss? Es ist großartig, wie das gegen ihn verwandt wird. Aber Überbevölkerung und Umweltprobleme sind eigentlich Verteilungsprobleme.
Ja.
Das, was er ja anspricht zuletzt, also er sagt jetzt nicht explizit Verteilungsprobleme, aber er sagt, uns geht schon gut. Leider nur in einer Handvoll Ländern. Das ist das Problem, das gilt es zu lösen. Und zwar flugs, deutscher Lenin oder wie?
Ja, erstens ist es auch wieder so eine Naivität und zwar flugs, als ob das noch niemals vorher jemand gesagt
hätte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass hier tatsächlich eine gefestigte linke Position dahinter steht, sondern das ist einfach nur...
Und er beruft sich ja auch eigentlich nicht auf die Lebensumstände von Menschen.
Ja.
Also das Einzige, wo er vielleicht hinkommt, ist mit Social Media, was ja auch eigentlich...
Eine kulturelle Debatte
ist. Genau, eine kulturelle Debatte ist und die eigentlich ja auch schon mal helfen würde, wenn wir große Tech-Konzerne da mal wirklich in die Verantwortung nehmen würden, beziehungsweise ihnen Social Media wegnehmen würden. Also das ist eine kulturelle Frage und ansonsten auch immer wieder dieses, ja, die medizinische Betreuung, die Möglichkeit dank Anästhesie und so weiter, das sind ja auch keine, wissenschaftlicher, technologischer Fortschritt. Er antwortet ja gar nicht auf die Frage, wie geht es den Menschen?
Genau, deswegen sage ich ja auch, das ist keine gefestigte linke Meinung. Ich möchte mich auch einmal kurz korrigieren wegen Social Media. Das kulturelle Frage ist natürlich hier geknüpft an ökonomische Zustände, weil wir sagen können, dass Social Media quasi die Vollendung kapitalistischer Vorstellungen von Beziehungen sind, weil sie auf reine Zahlen und Algorithmen und algorithmische Steuerung reduziert werden. Mhm. Dass natürlich diese systemische Komponente hat. Aber es ist natürlich dann eine andere Frage als das Thema Überbevölkerung und Umweltprobleme. Und wie schon gesagt, es ist keine gefestigte linke Meinung, weil er sich ja nicht auf die ökonomischen Verhältnisse bezieht, auf die tatsächlich materiellen.
Genau, also es geht gar nicht, also da fehlt Tiefe. Und in der nächsten Frage, um da mal reinzuleiten, geht es dann tatsächlich mal um Fragen von Gleichberechtigkeit, um Fragen, die tatsächlich mal das Soziale und die Rolle von Personen der Gesellschaft betreffen?
Ja, also es geht natürlich um ein Kulturkampfthema, aber wir sehen daran, also es wird nochmal schön bebildert, was es eigentlich bedeutet, privilegiert zu sein im patriarchalen System. Und zwar wird gefragt, eine Sache, die sie an dem heutigen Zeitalter auch stört, ist das Gendern. Sie stellen sich öffentlich gegen das Gendern. Ihr Standpunkt, das Gendern macht die Frauen schwächer.
Abgesehen davon, dass diese Bewegung wieder mal so eine für die heutige Gesellschaft typische Eigendynamik bekommt und sich am Ende selber beholt und gar nicht mehr weiß, für was sie eigentlich stehen wollte, sehe ich nicht ein, warum ich wegen der Forderung einer Minderheit mein Vokabular ändern sollte. Um was geht's denn eigentlich? Um mehr Rechte für Frauen? Dafür sollte unbedingt gekämpft werden. Ich bin seit jeher, auch wenn man das bei meinem Ruf kaum glauben mag, ein großer Verfechter der Gleichberechtigung gewesen. Ich habe schon vor 30 Jahren öffentlich gesagt, ich würde wesentlich mehr Frauen als Männer in politische Ämter setzen, wenn ich das zu bestimmen hätte. Ich halte es für das Selbstverständlichste überhaupt, dass alle Menschen, egal ob männlich oder weiblich und vollkommen unabhängig von Hautfarbe und sexueller Orientierung, die absolut gleichen Rechte haben. Wenn ich heute in einer Talkshow eine Dame in der Runde sehe, die ein öffentliches Amt in einem öffentlichen Sender bekleidet und behauptet, sie fühle sich erst wirklich angesprochen, seitdem gegendert wird, weiß ich nicht, was ich machen soll. Weinen, wütend sein oder schallend lachen. Buddha würde mir wohl Letzteres empfehlen. Das bezweifle ich. Das wäre vermutlich auch die gesündeste Reaktion. Nur eines tue ich garantiert nicht. Ernsthaft drüber nachdenken, über diesen Blödsinn.
Ja, dann tu es nicht und sprich auch nicht darüber. Ja. Das würde dich doch befreien. Ich sehe es nicht ein, warum ich wegen der Forderung einer Minderheit mein Vokabular verändern sollte. Ich würde mich mal ganz brennend dafür interessieren, ob er das N-Wort oder das Z-Wort verwendet.
Ja, hoffentlich nicht.
Und ich finde es auch toll. Also, er hat ja irgendwie ein. Also ich will nicht sagen Recht, sondern ich will eine Parallele dazu aufmachen. Wir hatten ja in der letzten Episode schon über weißen Feminismus gesprochen. Mhm. Wenn er hier sagt, wenn er in einer Talkshow eine Dame, ich finde es auch toll, dass er das Wort Dame verwendet, in der Runde sieht, die ein öffentliches Amt in einem öffentlichen Sender bekleidet und behauptet, sie fühle sich erst wirklich angesprochen, seitdem gegendert wird, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich würde Ähnliches sagen. Wobei es mir eher darum ginge, zu sagen, dass diese Person eben privilegiert ist und sich innerhalb des patriarchalen Systems eine gewisse Rolle erarbeitet hat und nun so tut, als wäre dieses eine Problem etwas, was konsequent für alle gilt und zu deren Befreiung beitragen würde. Das ist ja eh etwas merkwürdig, dass wir innerhalb dieses weißen liberalen Feminismus immer diese Verschiebung haben davon, was als Befreiung oder als Emanzipation angesehen wird und was es dann eigentlich nicht ist. Aber was er ja aufmacht, ist einfach nur seine persönliche Reaktion entgegenzusetzen, sich selber als Maßstab dafür zu machen, was gerechtfertigt ist und was nicht. Was natürlich
Heiner
zeigt,
Mensura oder was?
Was natürlich zeigt, Männer sind nicht decentered und Heiner Lauterbach ist es noch weniger. Denn er und seine Meinung ist das Zentrum der Welt, an dem sich alles messen lassen muss.
Und das zeigt sich ja nicht nur an seiner Reaktion, in Anführungszeichen, soll ich jetzt weinen, wütend sein oder schallend lachen, sondern auch an dem extremen Ich in dieser Antwort. Also, warte, wo steht das denn? Genau, ich bin seit jeher, auch wenn man das bei meinem Ruf kaum glauben mag, ein großer Verfechter der Gleichberechtigung gewesen. Ich habe schon vor 30 Jahren öffentlich gesagt, ich würde wesentlich mehr Frauen als Männer in politische Ämter setzen. Auch da würde ich gerne mal seine Beweggründe dafür erfahren. Also das macht ja auch schon wieder so eine das macht ja auch schon wieder so eine Dichotomie auf zwischen Mann, Frau, generell dieses binäre System.
Und nicht nur das.
Und es schreibt ja auch sexistisch gesehen auch sehr viele Eigenschaften und Attribute beiden Gendern zu, aber...
Na, nicht nur also das, es ändert ja auch nichts. Was ändert es, wenn ein Mann heute sagt, also ich habe damals ja übrigens schon gefordert, dass das und das passiert. Erstens ist die Geschichte ja trotzdem so verlaufen, wie sie verlaufen ist.
Richtig.
Und zweitens zeigst du, also du machst damit ja eigentlich nur noch einmal deine Rolle in diesem patriarchalen System deutlich, indem du nichts anderes tun kannst, als zu sagen, ich enable das. Ich erlaube es, dass es so ist. Das steckt ja eigentlich dahinter, dass ich etwas fordere.
Und um diesen Punkt Heiner Mensura nochmal auszuführen, ich halte es für das selbstverständlich, sie behauptet, das ist schön, Heiner, wenn du das so für selbstverständlich hältst, ob du das jetzt lebst, hoffe ich mal. Aber es ist halt nun mal nicht selbstverständlich. Die empirische Realität zeigt, es ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Gleichberechtigung haben wir so verfestigt, im positiven Recht. Eigentlich auch nicht vollständig, ehrlich gesagt. Mhm. Aber diese Gleichbehandlung und das, was tatsächlich über diesen Anspruch hinausgeht, das ist ja nicht so. Es gibt ja Unterschiede und das zeigt sich ja auch schon an seinen Antworten. Er hält es für selbstverständlich, ordnet aber nicht ein, dass es nicht so ist. Und er kann, jetzt auch ganz abgesehen davon, wie man das im patriarchalen System bewerten möchte, und er kann sich auch offenbar nicht auf die Forderung einer Frau einlassen, gegendert zu werden mit in der Sprache, weil dann weiß er nicht, ob er weinen soll, wütend sein soll oder schallend lachen soll.
Ich frage mich, was passieren wird, wenn...
Man nennt es Blödsinn.
Ich frage mich, was passieren wird, wenn eine non-binäre Person von ihm verlangt, zu gendern oder gar Neopronomen anzuwenden. Ich frage mich, wie er dann reagiert, ob er das auch so macht und wenn ja, wie die andere Person auf ihn reagiert. Ich hoffe da auf höchste Eskalation. Zahlreiche Feministinnen würden ihn da widersprechen und ihm den Titel alter weißer Mann verleihen.
Da sind wir jetzt wieder. Ich glaube, das kommt in jedem Interview vor. Wurden Sie schon mal so bezeichnet? Wie fühlt sich das für Sie an?
Ja, in dem Fall stört Sie das. Ach, ob mich das stört, wenn ich als alter weißer Mann bezeichnet werde? Es wäre wohl cool zu sagen, nein. Aber die Wahrheit ist, ja, es stört mich, weil diese Aussage meistens von jungen oder mittelalten weißen Idioten in den Mund genommen wird. Von Menschen, die keine Achtung haben vor dem Alter, vor einer Lebensleistung vor allem, die einfach nur dumm daherquatschen, ohne vorher nachzudenken, die nicht wissen, dass sie ohne diese alten weißen Männer schon längst nicht mehr da wären und die diesen alten weißen Männern gleichzeitig wahrscheinlich 90% ihrer Lebensqualität zu verdanken haben.
Ich habe Aussagen. Mhm. Erstens, man hat keine Achtung vor seinem Alter, aber er sagt, es sind Mittelalter-Idioten. Gut, über den Punkt weiß kann man tatsächlich erstmal kritische Soli an der Stelle, dass er, dass oft solche Diskussionen in sehr weißen Kreisen geführt werden und eigentlich gar nicht intersektional. Das ist das Punkt.
Er verkennt aber damit auch, woher der Begriff eigentlich kommt, dass er nämlich eigentlich nicht aus weißen Kreisen ursprünglich stammte.
Ja. Also er verkennt das einmal, deswegen kritische Soli. Ich glaube, er weiß gar nicht, egal. Und zweitens, sondern der andere Punkt, und die diesen alten weißen Männern gleichzeitig wahrscheinlich 90% ihrer Lebensqualität zu verdanken haben. Wenn ich mir die Politik der Union der letzten 75 Jahre anschaue, also mostly der Union, bisschen SPD, bisschen FDP manchmal, auch mal die Grünen, das war es ja eigentlich. Also auf Bundesebene erstmal. Ja. Die Mieten sind eine Katastrophe. Die Löhne sind eine Katastrophe. Das Rentensystem ist eine Katastrophe. Das Kindergeld ist seit seiner Einführung nicht angehoben worden. Das BAföG ist eine Katastrophe.
Und man darf die alten weißen Männer auch nicht fragen, was sie während der Agenda 2010 gemacht haben. Wir bleiben beim Ich-Bezug, denn das ist ja wichtig. Also ja, das stört mich. Aber, und jetzt kommt die wichtige Nachricht, Leute, wir dürfen beruhigt sein.
Oh.
Ich werde damit leben können. Immerhin befinde ich mich in guter Gesellschaft. Siehe Goethe, Einstein und die vielen anderen alten weißen Männer, denen wir so viel zu verdanken haben. Bescheidenheit ist eine fucking Zierde. Es kann doch nicht sein, dass ein, entschuldige, dass ich das so sage, mittelmäßiger deutscher Schauspieler sich hier hinstellt und von sich selber sagt, ja, Goethe, Einstein und so viele anderen alten weißen Männer, in deren Linie ich mich quasi befinde, weil ich habe ihnen zu verdanken, wir haben ihnen was zu verdanken und ich habe mir übrigens auch was zu verdanken. Ja, aber wir bleiben bei unterhaltsamen Dingen. Also es wird wirklich noch lustiger als das.
Ja, wenn es nicht war, also wenn es nicht so traurig wäre.
Ohne die Gender-Debatte kleinreden zu wollen, befinden wir uns im gesellschaftlichen Krisenmodus.
Also das ist übrigens wieder die Frage von Nena Brockhaus. Ja, ja. Er setzt seine Antwort nicht fort.
Genau. Pandemie, Krieg, Energieknappheit, steigende soziale Ungleichheit. Wir leben im Zeitalter der Krisen. Das Problem, wir haben Krise nie gelernt. Unserer Generation fehlt das Handwerkszeug für die Krisenbewältigung. Können Sie Krise?
Das ist so eine schreckliche Frage. Das ist so eine Frage, die...
Woran macht sie fest, dass wir A, Krisen nie gelernt haben und B, das Handwerkszeug dafür fehlen würde?
Also wenn man halt privilegiert in der Gesellschaft aufgewachsen ist, hat man Krise nie erlebt. Aber ich glaube, sehr viele Menschen können und kennen Krisen.
Probleme sind Lösungen in Arbeitskleidung. Was heißt das? Wir können keine Krise. Die Menschheit hat...
Warte. Probleme sind Lösungen in Arbeitskleidung.
Das klingt so nach Probleme sind nur dornige Chancen.
Probleme sind Lösungen. Diese Metapher. Also ich habe es ja auch gelesen, das Buch, aber ich habe es verdrängt.
Also ich finde es ja toll, dass er aber erstmal sagt, man soll jetzt nicht von einer Krise irgendwie erschrecken, sondern das ist durchaus ein lösbares Problem. Aber wir kommen gleich noch darauf zurück, was das größte Problem dann da liegt. Aber er schreibt, die Menschheit hat seit jeher jede Krise bewältigt, die sich ihr in den Weg gestellt hat. Erstmal, was ist diese Menschheit? Aber okay. Der Neandertaler hat tagelang nichts gegessen und konnte sich und seine Familie über viele Zeitspannen nicht ernähren. Das sind Krisen. In Krisenzeiten sind zwei Dinge gefragt. Die Fähigkeit, die Dinge richtig zu analysieren und der Wille daran zu arbeiten. Ach so, ja. Wenn ich mir zum Beispiel unsere heutige Regierung ansehe, werde ich den Verdacht nicht los, dass es an beidem mangelt. Ich möchte hier auch zwei Punkte anbringen.
Erstens, wir sollten kurz einordnen für alle, die dieses Buch, die hier zuerst zuhören in dieser Folge. Mhm. Es geht um die Ampelregierung. Mhm. Da waren wir noch nicht in der GroKo.
Was ja aber auch insofern obsolet ist, als dass er nicht konkret darin wird, was die Regierung denn seiner Ansicht nach falsch machen würde. Und das schließt sich ja daran an, dass er zwar sagt, man müsse Dinge richtig analysieren, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, dass er das selber ja auch gar nicht vermag und da einen sehr verstellten Blick auf die Welt hat. Und zum anderen möchte ich auf eine Unterscheidung ankommen, die man beispielsweise beim Klimawandel gemacht hat, was ja vielen AktivistInnen wichtig war, zu sagen, es geht gar nicht darum, das als Klimakrise zu bezeichnen, weil eine Krise ist ein lösbares Problem, was schon von vornherein irgendwie temporal festgelegt ist, sondern es handelt sich um die Klimakatastrophe. Denn natürlich können wir sagen, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo sich die Erde bis zu einem gewissen Grad aufgeheizt hat und dann...
Also irgendwann ist diese planetare Grenze überschritten.
Dann ist die planetare Grenze überschritten und dann ist es einfach so. Und das ist nichts, was einfach so sich in Wohlgefallen auflöst, nur weil man jetzt anfängt, CO2-Bepreisungen einzuführen oder so.
Zumal ja auch verkannt wird, dass es sich bei der Klimakrise nicht... Katastrophe? Dieses Vokabular sitzt so tief, weil es immer wieder wiederholt wird und auch natürlich irgendwie für Uni-Abgaben.
Ja.
Ich studiere nichts mit Umwelt, will ich noch mal kurz betonen. Auch in der Abgabe für Politikwissenschaft. Ja, Klimakrise. Ich habe dann in meine Antwort absichtlich Klimakatastrophe eingebaut. Nochmal in Klammern, Klimakrise, damit er weiß, was ich meine. Das ist ja auch nichts, was irgendwie so extrem einfach lösbar wäre. Also das ist ein hochkomplexes, also keine Ahnung, wenn man das mit dem Neandertaler vergleicht, ja, es ist vielleicht eine Krise, dass er da vielleicht gerade kein Essen hat, aber das ist ja jetzt nicht allzu komplex. Da braucht es Essen und dann löst sich das wieder auf. Klimakatastrophe, sehr viel größer und da reicht es auch nicht, ein bisschen runterzufahren. Das hat Langfolgen.
Vor allen Dingen merken wir hierbei, dass er den Staat komplett ausblendet. Also er vergleicht Krisen in der Politik mit Krisen des Neandertalers als Individuum. Ich finde es auch toll, dass er den Neandertaler nennt und nicht den Homo sapiens sapiens als Urmensch, ja, sondern es ist der Neandertaler. Aber was er ja sagt, ist, dass die Krise in der Art und Weise, wie man sie bewältigen muss, im politischen Umfeld das gleiche ist. Und das ist fundamental falsch, weil die Krise innerhalb des, der Politik ja an das politische System gekoppelt ist. Die Klimakatastrophe beispielsweise geht aus dem Kapitalismus hervor.
Ja.
Das heißt, eine Überwindung der Klimakatastrophe muss mit einer Überwindung des Kapitalismus einhergehen. Mhm. Es muss also die Systemfrage gestellt werden und insofern muss auch die Frage gestellt werden nach der Berechtigung des Nationalstaates und der Regierung.
Aber das ist ja
und etwas, das kann hier natürlich nicht passieren.
Genau, ja. Und das ist etwas, das beide nicht tun oder tun würden. Ja. Also
und deswegen
auch die Fragestellung zielt ja schon darauf ab, gesellschaftlicher Krisenmodus, Pandemie, Krieg, Energieknappheit, steigende soziale Ungleichheit, das sind ja alles eigentlich keine privaten. Also sie betreffen mich privat auch, aber das sind ja keine Krisen oder keine Dinge, die man privat lösen könnte. Wir leben im Zeitalter der Krisen, Probleme, ne? Krise nie gelernt. Unsere Generation fehlt das Handwerkszeug. Können Sie Krise? Das ist ihre eigentlich systemische Frage, die man auch so verstehen könnte, wenn man wollte, wird heruntergebrochen auf die Person. Und es zeigt sich ja auch, wie so neoliberale Kreise oder beziehungsweise auch dann die neue Rechten,
ja,
alle Rechten, das so als individuelles Ding lösen, also lösen wollen, in Anführungszeichen, weil ich sehe da keine Lösungsfälle, dass man dann doch, okay, dann soll man doch dann selber weniger Auto fahren und dann soll man doch vielleicht selber irgendwie den Mundschutz tragen. Das ist doch aber gar nicht das, also das ist ein gesellschaftliches Ding. Und das macht auch, wie du schon gesagt hast, nicht Halt an der Grenze zu Österreich oder an der Grenze zu Belgien oder irgendwie an der US-amerikanischen Grenze zu Kanada. Da wird ein Virus nicht aufhören.
Ja.
So, das freut sich da nicht.
Aber weißt du, wie man Probleme lösen kann? Durch Anthropologie. Er schreibt, der Mensch ist, wie er ist. Das war im Mittelalter genauso wie heute. Es gab immer und wird vermutlich immer Menschen geben, die
so, reiner... So, und dann würde ich dich an dieser Stelle unterbrechen wollen.
Natürlich.
Dann nutzt er eine ganze Reihe an Begriffen, die Menschen gegenüber abwertend sind. Ich finde, das sollten wir hier nicht wiederholen.
Ja,
okay. Wir machen weiter bei Diebe, Lügner, Mörder. Ich glaube, das ist was, worüber man sich noch...
Diebe, Lügner, Mörder und vieles mehr. Vorhin benutzt er halt auch Begriffe, die man gerne nutzt, um bestimmte Gruppen, vor allen Dingen auch rassifizierte Menschen oder Menschen, die aufgrund von Religionen ausgeschlossen sind und so weiter, die damit belegt werden. Und dann schreibt er weiterhin, dann gibt es diese unheimlich breite Masse an Mittelmäßigkeit und dann auf der anderen Seite diese paar Menschen, die einfach alles richtig machen. Naja, fast alles zumindest. Das muss er natürlich einordnen, weil er sich sonst nicht selber dazu zählen könnte.
Ja.
Denen wir so viel zu verdanken haben, den ganzen Fortschritt, die Erfindungen, unsere Kultur, unser Wissen, zu denen wir aufsehen, die wir verehren, bewundern. Fast nichts kann so unterschiedlich sein wie der Mensch. Fast nichts kann so unterschiedlich sein, darf es aber nicht, weil er es ansonsten beleidigen würde.
Ich finde es auch fantastisch, dass er also diese Dreiteiligkeit aufmacht zwischen Menschen, die er offensichtlich verachtet, auch ganz unabhängig davon, also ne, Diebe, Lügner, Mörder sind die netteren Varianten.
Und sie sind es auch einfach so, also qua Geburt eigentlich.
Genau, es ist halt so ein Determinismus. Die Seele ist von Anfang an schlecht und da gibt es auch nur Hölle, wenn man jetzt mal der christlichen Kategorisierung folgen würde. Ja. Ohne einzuordnen, dass es soziologische Gründe dafür gibt, dass dass es gesellschaftliche Gründe dafür gibt, warum jemand, systemische Gründe, warum jemand vielleicht was klauen muss, weil ich würde halt, also eine Person, die vielleicht kurz vorm Verhungern ist, die wird sich jetzt nicht dafür interessieren, wo deine Eigentumsverhältnisse liegen. Die hat erstmal Hunger auf dieses Brot. Und ich finde das in erster Linie auch erstmal richtig so, dass Menschen ihre Grundbedürfnisse erfüllt bekommen. Dann diese unheimlich breite Masse an Mittelmäßigkeit, die er offenbar auch auf die eine oder andere Art ja nicht unbedingt extrem verachtet, aber zumindest auch nicht irgendwie als positiv betrachtet. Ja, und dann auf der anderen Seite diese paar Menschen, die einfach alles richtig machen. Naja, fast alles zumindest. Und tut dann so, als ob alle Erfindungen so auf jeweils eine Person zurückzuführen seien und nicht etwa auf so eine Mischung aus den Ideen und Erfindungen und vielleicht auch den Fehlschlagen von vielen, vielen Menschen und vor allem Gruppen, die an einer Studie gearbeitet haben, wo viele unbezahlt das gemacht haben, die nicht genannt werden, die rausgestrichen worden sind.
Ja.
Die Frauen von Männern, denen dann der Ruhm zugeschrieben worden ist.
Ja, er verkennt eben, dass Akkumulation von Wissen keine Einzelleistung ist. Und was
das würde ja auch das ganze universitäre System obsolet machen. Ja. Wenn es eine Einzelleistung ist, warum lese ich dann Foucault?
Genau.
Naja, also, mein Gott.
Ein kleiner intellektuellen Scherz.
Aber ich hätte jeden sagen können.
Aber das fand ich schon gut. Und er sagt, wie schon gesagt, fast nichts kann so unterschiedlich sein wie der Mensch. Und diesen Satz finde ich insofern so unglaublich widerlich, als dass er ja vorher im Interview sich dazu geäußert hat, dass er ja eigentlich auch zu diesem binären Geschlechterdenken steht und alles, was in der Gender-Debatte darüber hinausgeht, konsequent ablehnt. Also dürfen Menschen nun unterschiedlich sein oder dürfen sie nur so unterschiedlich sein, dass sie in deine Weltsicht passen?
Ja, also ich glaube, für ihn dürfen sie unterschiedlich sein in ihrem Gender, also männlich oder weiblich. Und dann darin nochmal jeweils unterschiedlich sein, ob sie zu dem verachten, also zu denen gehört, die er verachtet, zu der breiten Masse dann dazwischen und zu denen, die er gut findet. Das sind schon mal 6 Kategorien. Mhm. Ja, und dann vielleicht nochmal, ob die exzessiv, ich weiß es doch auch nicht. Mhm. Also er macht da keine große Unterschiedlichkeit auf, er ist da sehr, sehr wenig different.
Man kann aus diesem Interview also, wie wir sehen, nicht so viel mitnehmen. Interessanter ist dann doch die Frage, was nimmt Nina Brockhaus daraus mit? Oh. Sie schreibt, vermutlich ist das seine größte Lehre, ohne dass er sie als Lehre oder Lebensweisheit bezeichnen würde, sei offen und mutig für Veränderungen.
So wie er die Veränderung der Sprache, also das Gendern akzeptiert.
Ja. Wenn Heiner Lauterbach vom Saulus zum Paulus werden konnte, ist alles möglich, auch seine festen Gewohnheiten zu ändern, außer das Gendern.
Ja.
Mit einem gehörigen Schuss Willen und Disziplin, heute ist der beste Start, um sich zu fragen, wie will ich leben? Die zweite Lauterbachsche Lehre, Respekt never gets out of style.
Außer natürlich, wenn Leute gegendert werden möchten, dann weiß er nicht, ob er lachen soll.
Respekt vor dem Alter ist essentiell, so wie er Goethe, Einstein und die vielen anderen Männer verehrt, denen wir so viel zu verdanken haben.
Er nennt ja aber auch nur die beiden. Ja,
sollten auch wir uns als Gesellschaft in Respekt vor Lebensleistung üben, einem gesellschaftlichen Diskurs allzu oft verloren geglaubte Tugend.
Dafür hat er, also dafür Respekt, ja, für Respekt vor Lebensleistung meint sie, aber Respekt generell in der Gesellschaft hat er offenbar nicht, da er eben Menschen sehr abwertend bezeichnet.
Wenn man die eigenen festen Gewohnheiten ändert und sein Leben ausschmückt mit ein paar Kalendersprüchen, dann meint man damit eine tatsächliche Veränderung zu spüren, ohne dass sich tatsächlich grundsätzlich etwas ändert. Und genau das ist eben das Problem des Konservatismus, dass er ja Veränderungen vortäuscht, die aber eigentlich gar keine sind. Was ich am Ende dieses kurzen Interviews einmal kurz ansprechen möchte, ist der interessante Fakt, dass Heiner Lauterbach hier ja interviewt wurde neben Mario Adorf.
Ja.
Denn diese beiden Schauspieler verbindet etwas, und zwar ein Film, ein sehr bekannter Film, den man jetzt als Empfehlung aussprechen kann, gerade auch vielleicht als Empfehlung an Nina Brockhaus und Franka Lehfeld sehen, sich nochmal anzusehen, weil man könnte daraus tatsächlich etwas zum Thema Feminismus lernen.
Ja.
Der Film heißt Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Das ist ein Film aus dem Jahr 1997 von Helmut Dietl und Patrick Süskind, also derjenige, der das Parfüm geschrieben hat.
Ja.
Helmut Dietl dürften die meisten für Stonk kennen, also der Film, der die Affäre des Magazins Sterns um die Hitler-Tagebücher verarbeitet. Und in besagtem Film Rossini geht es vordergründig erst einmal um um den Kunstbetrieb, um die Münchner Schickeria. Aber eigentlich, und das ist das zentrale Thema, ist der binäre Geschlechterkampf und wie er Menschen zerstört und auf welche Art und Weise dieses System aufrechterhalten werden soll. Und ich möchte einen kurzen Überblick über die Handlung geben, das wird nicht lange dauern, aber es wird uns eine Erkenntnis liefern, die vielleicht vor diesem Interview hätte stehen müssen. Der Film dreht sich um Rossini. Paolo Rossini, gespielt von Mario Adorf. Er betreibt ein italienisches Restaurant, in dem quasi das Who is Who der deutschen Kunst- und Medienlandschaft ein- und ausgeht. Unter anderem ein Schriftsteller namens Jakob Windisch, der eine Neuinterpretation der Lorelei geschrieben hat, die ein Weltbestseller geworden ist und die vor allen Dingen deswegen erfolgreich ist, weil sie eine Beschreibung, also es wird nur so in etwa grob angedeutet, weil sie eine Beschreibung von Weiblichkeit und auch von Erotik, von Stärke und so weiter aufmacht, die in Frauen etwas Unbekanntes auslöst. So. Er selber ist aber sehr introvertiert, sehr distanziert und ist auch der Welt des schnellen Kommerz abgeneigt. Er soll aber nun dazu überredet werden von einem Filmregisseur und einem Filmproduzenten, und dieser Filmproduzent wird eben gespielt von Heiner Lauterbach. Er soll dazu überredet werden, die Verfilmungsrechte daran abzutreten, an diesem Roman. Und alles findet statt innerhalb dieses Restaurants und verdichtet sich dann an einem Abend. Und jeder dieser Charaktere ist irgendwie involviert in das Beziehungsspiel. So ist es zum Beispiel so, dass man von Mario Adorf zu Beginn des Films den Satz hört, dass er viele Dinge lieben könnte, ein Auto zum Beispiel, aber eine Frau niemals. Ja, dass er also eine Frau sogar unter einen Wertgegenstand quasi setzt. Ein kurzes Vergnügen, aber lieben, eine tiefe Beziehung. Das könne er sich nicht vorstellen, der Paolo Rossini.
Übrigens würde ich an der Stelle einbringen, weil das ist fast schon das Gegenteil ist von dem, was Mario Adorf tatsächlich in dem Interview hier sagt.
Fast so, als wäre er ein Schauspieler.
Ja, ich wollte es halt nochmal einbringen, weil ich finde, auch in Anbetracht dessen, dass Mario Adorf ja ganz kurz vor Aufnahme der, der Folgen hier verstorben ist, möchte ich einfach nicht, dass dieses Bild bleibt, dass es irgendwie...
Natürlich.
Also ich traue den Leuten natürlich schon zu, das als künstlerisches Objekt, künstlerisches Produkt
wahrzunehmen. Daran erkennt man ja vielleicht den guten Schauspieler, dass seine Rolle dann weit entfernt ist vom Charakter. Das wird insofern lustig, wenn wir gleich über Heiner Lauterbachs Rolle sprechen. Kommen wir kommen wir zuerst zu diesem, diesem Schriftsteller Jakob Windisch. Bei dem ist es nämlich so, dass er bedient wird von einer Kellnerin. Er sitzt da immer in seinem Separé in dem Restaurant, weil er auf Menschen nicht klarkommt. Und er ist irgendwie fasziniert von dieser Frau. Serafina heißt sie. Er sucht dann sogar, damals konnte er ja nicht googeln, sondern er sucht in Büchern danach, was die Namensbedeutung davon ist, und er ist fasziniert und er möchte das irgendwie als Inspiration nehmen für seinen neuen Roman. Er macht sie dadurch ja aber auch zu einer Art des romantisierten Objekts, zu einem Mysterium. Das wird dann besonders deutlich, wenn sie ihn dann schlussendlich nach Hause begleitet und mit ihm schlafen möchte und er dann ganz entsetzt ist, weil sich herausstellt, dass sie ein Mensch ist mit einem eigenen Willen, der von ihm nicht weiterhin als dieses Mysterium angebetet werden kann. Dann wird eine weitere Nebenhandlung aufgemacht. Es gibt dann nämlich zwei junge Schauspielerinnen. Eine davon ist lesbisch. Und beide haben nicht so wirklich den Erfolg. Sie treten in einem schmuddeligen Kindertheater auf, was schon heruntergekommen ist und wo klar ist, das ist das Ende aller größeren Karrierepläne. Und sie beide versuchen nun, an diese Rolle der Lorelei zu kommen für einen Film, dessen Filmrechte noch gar nicht gesichert sind. Und sie tun das, indem sie versuchen, diesem Idealbild der Lorelei, die dort als eigentlich ja eine pornografische Teenager-Vorstellung beschrieben wird während des Castings, dem gerecht zu werden, was dann dafür sorgt, dass sich die Schauspielerin, die dort als lesbisch eingeführt wird, entsprechend verkleidet, um so um dem Male Gaze wieder zu entsprechen. Die beiden konkurrieren dann an dem Abend zum einen um die Gunst des Filmregisseurs und zum anderen um Paolo Rossini, um überhaupt in das Restaurant zu kommen. Und ja. Rossini hat dann am Ende einen emotionalen Zusammenbruch, als er erfährt, dass er die lesbische Schauspielerin nicht verführen kann, weil sie nicht auf Männer steht. Und dann der Konflikt, der dem Film auch seinen Titel gibt, nämlich die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Das ist ein Dreiergespann, und zwar bestehend aus diesem Filmproduzenten, gespielt von Heiner Lauterbach, aus einem Dichter, gespielt von Jan-Josef Liefers und einer mysteriösen Frau, die sich dort in der High Society bewegt, namens Valerie, gespielt von Gudrun Landgräbe. Und beide Männer konkurrieren quasi um ihre Zuneigung auf unterschiedliche Art und Weise. Und dazwischen grätscht dann auch immer noch ein Arzt ein, der eigentlich auf Schönheitsoperationen spezialisiert ist und der so ein, der so gewissermaßen den Nice Guy darstellt, der immer versucht, Valerie dazu zu überreden, eigentlich mit ihm auszugehen und die beiden beiden Männer, die da um ihre Gunst buhlen, hinter sich zu lassen, weil er sie als toxisch bezeichnet. So, und sie, und das wird am Anfang des Films eingeführt, ist hat Verstopfungen. Ja, das wird als humoristische Metapher dafür genutzt, dass ihr Körper quasi die simplen existenziellen biologischen Funktionen nicht ausführt, weil er nicht als Körper existieren darf, sondern nur als Lustobjekt zwischen diesen beiden Männern, die da um ihre Gunst konkurrieren, und sie löst das dann in einem entsprechenden Monolog am Ende auf, der auch beeindruckend gespielt ist. Also ich kann wirklich nur empfehlen, sich diesen Film anzusehen, denn da sagt sie: Seit ich euch kenne, bin ich dauerhaft verstopft. Ich will endlich wieder normal scheißen können. Und lässt die beiden dann zurück, und die beiden, man merkt eigentlich, da ist keine richtige Konkurrenz zwischen den beiden, sondern jeder will einfach nur mal anhand von ihr beweisen, was für ein Mann er ist. Und sie kommen dann eigentlich beide freundschaftlich zusammen, während sie, und das ist jetzt der traurige Abschluss des Films, sich selber in der Badewanne das Leben nimmt. Mhm. Und der Dichter, gespielt von Jan-Josef Liefers, schreibt dann nicht nur ein Gedicht darüber, in dem dann diese Zeile vorkommt, die mörderische Frage, wer mit wem schlief, sondern er liefert ein neues Drehbuch, eine neue Drehbuchvorlage, die dann verfilmt werden soll. Und das zeigt eigentlich diesen ewigen patriarchalen Kreislauf von Inbesitznahme und der Ausflucht darin, sich dann selber das Leben zu nehmen, bis hin dazu, dass da nichts weiter damit passiert, als dass dann dieses Schicksal nur noch einmal ausgeschlachtet werden soll für die vermeintlich tiefgründigen Gedanken von Männern.
Was man noch zur zweiten lauterbachschen Lehre, dem Appell an Respekt vor Lebensleistung, um Nina Brockhaus zu zitieren, sagen muss, ist, ich lese einfach die Stelle vor. Das ist, ich glaube, am sinnvollsten, obwohl es mir sehr wehtun wird. Also sie schreibt ja einem gesellschaftlichen Diskurs als auf verloren geglaubte Tugend, also ne, der Respekt vor Lebensleistung. Respekt benötigt unsere Gesellschaft allerdings nicht nur vor den älteren Bundesbürgern, sondern vor allen. Auch hier ist Lauterbach ein guter Lehrmeister. In der Medienbranche heißt es oft: Schau, wie sich der Mensch beim Pförtner und gegenüber der Maske verhält. An diese Weisheit muss ich denken, während ich meiner Maskenbildnerin von Lauterbachs Antworten erzähle.
Ich will jetzt gar nicht auf den zweiten kategorischen Imperativ, also auf die zweite Fassung des kategorischen Imperativs, die Selbstzweckformel, hinausgehen, aber...
Und doch einfach eigentlich auch unbedingt Selbstzweckformel.
Ja, also es wird Menschen verwehrt, zu einem Selbstzweck zu existieren, sondern es wird gesagt, dass Menschen, die als in der Gesellschaft niederstehend betrachtet werden, als Untergebene, dass die dazu existieren, zum einen Untergebene zu sein und zum anderen, um den Charakter von höher gestellten Menschen zu beurteilen.
Ja, erstens das, was ja auch, ich glaube, ich habe es schon zwei oder dreimal gesagt, auch Lauterbach äußert sich davor ja eigentlich sehr menschenverachtend, indem er diese Dreiteilung aufmacht. Und also er sagt zwar eine große, breite Masse an Mittelmäßigkeit, die paar on top, und dann aber halt wirklich diese sehr menschenverachtenden Ausdrucksweisen. An dieser Aussage ist aber noch eine andere Sache hier, und zwar ihre absichtliche, und ich kann es mir nicht anders vorstellen, wie es sonst hätte passiert sein können, dass man das versehentlich in dieses hier reinschreiben könnte, in irgendeiner Art und Weise. Respekt benötigt unsere Gesellschaft allerdings nicht nur vor den älteren Bundesbürgern, sondern vor allen. Ich weiß, ich habe sehr oft eine hochgestochene Sprache akademischer Kontexte. Was ich hierzu aber zu sagen habe oder sagen möchte, ist, dass das, was sich hier aufmacht, nicht viel mehr als wir gegen die, wir hier innen, wir nicht hier innen ist. Und dass man überhaupt auf die Idee kommt, Respekt vielleicht nur vor Älteren, streichen wir das Älteren, Respekt vielleicht nur vor Menschen, die Bundesbürger sind, sondern dass man das nochmal betonen muss für sie, das ist halt Rassismus und vor allem auch generell Fremdenfeindlichkeit und auch dieses nochmal mehr übersteigerte, was du ja schon mal angedeutet und kritisiert hast, dieser noch mehr übersteigerte Nationalstaatsbegriff, hinter dem, mit dem sie ja offenbar auch vorher überlegt oder zumindest suggeriert ja das, wie sie es schreibt. Respekt benötigt unsere Gesellschaft allerdings nicht nur vor den älteren Bundesbürgern, sondern vor allen. Dass das offenbar so eine Erkenntnis ist.
Ja, und dass es als positiv geframed wird, dass sie das sagt, nämlich dass sie feststellt, wir müssen vor allen, das haben sie, hält aber, wie du das ja auch richtig gesagt hast, trotzdem diese Zweiteilung damit aufrecht. Und das macht diese Aussage dann so gefährlich. Das ist es ja auch, worauf sich ältere Menschen immer zurückziehen, wenn man ihren Rassismus, ihren Chauvinismus anspricht und sie darauf aufmerksam macht, dass sie sagen, ja, aber ich mag doch alle Menschen. Mir geht es doch um die Welt. Quasi. Mhm. So, ich lebe doch in der Welt. Ich liebe die Welt. Ich liebe die Menschen, die darauf sind. Und also damit versuchen auszuweichen, dass sie vorher diese Zweiteilung aufgemacht haben.
Die meisten Menschen in Deutschland leben nicht in der Welt, sondern am Ende einer sehr ausbeuterischen, durch Abhängigkeiten und der Kolonialzeit bestimmten Kette an oder an einer Pyramide eigentlich, ganz an der Spitze. Nicht persönlich, ich sage nicht, dass alle Menschen in Deutschland, dass es denen umfassend gut geht. Ja. Aber die allermeisten Menschen hier in Deutschland leben, egal ihre eigenen Umstände, auf einer Position, die so viel privilegierter ist als die Welt. Was sie sowas von übersehen und irgendwie gar nicht irgendwie in ihre eigene Denkweise versuchen zu integrieren oder versuchen, diesen Punkt zu sehen. Und auch hier, wie du schon gesagt hast, man versucht da irgendwie das Gefühl zu erzeugen, dass es jetzt eine Erkenntnis sei, dass man da vor allem Respekt haben möchte. Nee, das ist keine Erkenntnis, das ist eigentlich, das sollte, und ich weiß, man kann nicht vom Sollen auf das Sein schließen, um David Hume hier anzuführen. Das sollte keine Erkenntnis sein. Und vor allem muss man es auch nicht so, so framen.
Tja, manche Leute leben in der Welt, andere lesen die Welt. Und ich glaube, mit diesen wunderschönen Worten können wir dieses Interview abschließen und sowohl auf das Interview der nächsten Woche verweisen, das wird geführt mit Wolfgang Reitzle, den das Buch als Car Guy bezeichnet. Wir wagen uns an den ersten Industriellen und es geht dann ganz tief in die Abgründe der deutschen Automobilindustrie, aber auch in seine Vorstellungen davon, wie Gesellschaft organisiert sein soll. Und damit der zweite Hinweis dazu, dass wenn ihr gerne diese nächste Folge hören wollt, ihr uns gerne auf den entsprechenden Plattformen, auf denen ihr das gerade hört, folgen könnt, gerne auch die entsprechende Folge liken könnt, kommentieren könnt und an andere Personen weiterempfehlen könnt. Ferner findet ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram und auf TikTok unter trtbt-podcast.
Des Weiteren natürlich auch auf YouTube, falls ihr das nicht ohnehin schon hört. Ich hatte das Gefühl, das nochmal extra herausstellen zu wollen.
Ja.
Ich glaube, das waren alle Social-Media-Plattformen, alle Kanäle. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine DM. Und uns bleibt nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, to right to be true, zu rechts, um wahr zu sein. Macht's gut, bis dahin.
Das war To Right to be True, aufgenommen beim und mithilfe des Campus Radio Jena. Vielen Dank für inhaltliche Beratung an das Frauenzentrum Towanda Jena.